Wenn du jahrelang die Bibel liest, dann kristallisieren sich zwei Dinge heraus. Sowohl die neutestamentlichen Bibelstellen, die das Ganze im gewissen Telegrammstil uns darbringen, als auch die alttestamentlichen Bibelstellen drehen sich um zwei große Blöcke. Über allem natürlich das große Zentrum, unser Herr Jesus, der das alles getan hat, alles geschaffen hat, das vollkommene Opfer, das ist alles im Mittelpunkt. Aber dann zeigt die Bibel sowohl durch die alttestamentlichen Bilder als auch durch die neutestamentliche direkte Aussage praktisch, was geschehen ist durch dieses große Opfer Jesu, durch diese wunderbare Person unseres Erlösers und wie es wirkt, das heißt, wie man es anwendet. So ist die ganze Bibel aufgebaut. Und wenn man zum Beispiel Kolosser 1,13 liest, dann sagt die Bibel, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. Sie zeigt so einfach, der Herr Jesus hat uns erlöst. In dem Moment, wenn ich Vergebung der Sünde empfange, und das ist jetzt ein ganz zentraler Punkt, hat der Teufel kein Recht mehr an mir. Das heißt, er verliert hier den Einfluss auf mich. Er verliert seine Vollmacht über mich. Ich bin frei. Wunderbar. Zwei Tatsachen in einem Vers. Sie sagt in 1. Korinther 12, 13, wir sind alle in einem Geist zu einem Leib getauft. Epheser 2, 6, mit den himmlischen Örtern verbunden. Das heißt, es ist geistlich etwas geschehen, was man nicht erklären kann. Ich habe Verbindung zu der himmlischen Welt. Ich fühle das nicht, weil mein Geist keine Gefühle hat. Die Bibel teilt uns das alles mit und darum ist es ganz wichtig. Und Paulus sagt an zentralsten Stelle, wisst ihr nicht. Damit zeigt er, dass man manche Dinge nicht fühlen kann. Und im Geistlichen ist das Gefühl, oder wenn man denkt, ich meine, ich dachte, ist immer gefährlich. Sondern wir müssen uns auf das verlassen, was die Heilige Schrift darlegt, dann sind wir im sicheren Bereich. Galater 4, 7 sagt, Erbe Gottes durch Christus. Und dann erklärt sie, wir sind Nachahmer des Paulus. Und Paulus sagt, ich bin ein Sklave, ein Doulos Jesu Christi. Und Galater 2,20 sagt, jetzt lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir, ich lebe für ihn, ich bin ein Sklave Jesu Christi. Und ein ganz wichtiger Punkt, Epheser 4, 11 bis 16 erklärt etwas. Und zwar, das ist jetzt ein Punkt, der auch heute eine große Rolle spielen wird. Er erklärt hier, dass Gott die ganze Dienste alles gegeben hat, um die Gläubigen zuzurüsten. Wir sollen zur Einheit des Glaubens kommen. Es gibt nicht unterschiedliche Erkenntnisse und Auslegungen, biblisch gesehen. Das ist immer eine Frage des einzelnen Wachstums, aber der Wille Gottes ist Einheit des Glaubens, Vollerkenntnis des Sohnes Gottes, dass wir vollkommen ausgereift werden. Das ist sein Ziel. Und dann erklärt er etwas, und das ist ungeheuer. Er sagt ab Vers 16, dass der Herr Jesus im Himmel sitzt, als Haupt. Und alle Glieder, jeden von uns, steuert durch seine geistliche Begabung, durch seinen Platz am Leib Christi, durch alles, was er uns gegeben hat. Das sind diese Gnadegaben, steuert er uns, dass wir ihm dienen können. Und er sagt, und alles hat nur das Ziel, dass alles am Herr Jesus entgegenwächst. Das ist dieses hehre, große Ziel. Dadurch haben wir den Platz am Leib Christi, wir haben das Maß des Glaubens, wir haben eine persönliche Gnadegabe, wir haben ein Arbeitsgebiet, alle Werke sind fertig, sei Grundlegung der Welt. 2. Korinther 4, 5 erklärt nochmals eindeutig, dass wir, und das sagt Paulus wieder eindeutig, Sklave Jesu Christi sind. Philipper 1, 1 bezeichnet er sich und seinen Mitarbeiter als Sklave. Und jetzt kommen wir zu dem, auf was mir heute Morgen ankommt. Es gibt eine Bibelstelle und jetzt könnte man ja sagen, dann ist ja alles wunderbar und alles bestens. Aber jeder von uns ist, wenn er wieder geboren wird, ein Baby. Wenn ein Kind geboren wird, ist er gleich das Kind. Wissen wir, ein Kind hat alles, da ist alles vorhanden, da sind alle Funktionen da, aber sie sind nicht ausgereift. Wissen wir, ein Baby hat Füße, kann aber nicht laufen. Ein Baby hat eine Stimme, kann nur brüllen. Ein Baby hat einen Verstand und kriegt trotzdem fast nichts. Man weiß ja nicht genau, was es mitkriegt, aber sehr eingeschränkt. Und das alles muss wachsen. Dann kommt das Kleinkind, das kriegt schon ganz schön was mit. Ich staune manchmal, wie kleine Kinder schon, im Schwäbischen sagt man ja, altbachend sind, wenn sie schon ganz schön hier altklug rausredet. Dann das Nächste, dann kommt irgendwann das Jünglingsstadium, junger Mann heißt das ja auf Deutsch, dann wirst du erwachsen und irgendwann bist du dann ein richtig Erwachsener, ein Ausgereifter, irgendwann bist du dann auch ein Vater in Christus, so sagt die Bibel, wie im Natürlichen geht dieses Wachstum. Aber dieses Wachstum muss herbeigeführt werden. Wisst ihr, das kommt nicht automatisch. Ich habe Gläubige, die sind 40 Jahre gläubig, die sind genau in dem Stadium, wo sie waren bei der Bekehrung. Das ist ein Drama. Und ganz viel Elend, ganz viele Verführungen, ganz viele sektiererische Strukturen kommen nur, weil die Gläubigen nicht mündig sind. Nicht extra ein Wort dafür, Nepios, unmündig, ist ein schreckliches Wort. Auf eure Art sagt die Bibel ein natürliches Wort, weil es einfach für ein bestimmtes Stadium meines menschlichen Daseins gilt. Aber es ist schrecklich, wenn ein Gläubiger nach 10, 20, 30, 40 Jahren immer noch unmündig ist. Und jetzt tut Gott etwas. Die Bibel erklärt es ja. Müsste ich das einfach so vorstellen wie ein Bild. So zeigt der Herr Jesus in Johannes 15. Der Herr Jesus ist der Weinstock oder er ist das Haupt. Oder der Kopf des Leibes, also er ist immer das Zentrum. Und jetzt beim Rebstock sagt er, da fließt dann praktisch durch die einzelnen Kanäle die Lebenskräfte vom Herr Jesus in mich hinein. Und jetzt erklärt die Bibel etwas, nicht durch das allein wachse ich, sondern passiert noch was Zweites. Und das ist ein Punkt, der eine ganz zentrale Rolle spielt im Leben eines Gläubigen. Also erstens einmal ist es zentral wichtig, dass ich mit dem Herr Jesus in Ordnung bin, mit ihm verbunden bin, dass ich gereinigt bin durch Jesu Blut, im Geiste wandle, dass die Verbindung frei ist. Dann kommt ein natürliches Wachstum zustande. Und dann sagt Johannes 15, 2, vom Vater im Himmel. Also wir müssen aufpassen, ich mache zurzeit etwas, das hat mein Bild stark verändert. Ich gehe hin beim Neuen Testament und nehme zwei Farben, Rot und Blau. Und da gehe ich einfach hin, ich kennzeichne die Namen und die Fürwörter. Jetzt kennzeichne ich einfach, was tut der Vater im Himmel, was tut der Herr Jesus. Ich kennzeichne auch die Fürwörter. Und da bin ich manchmal da gestanden und habe gesagt, wer tut es jetzt? Heute Morgen wieder. Habe ich gesagt, ja, stille Zeit. Wer tut es jetzt? Ich habe es dann rausgekriegt. Man kriegt es raus. Das heißt, es gibt ein wunderbares Zusammenspiel. Der Herr Jesus tauft uns mit dem Heiligen Geist. Das heißt, das ist die Wiedergeburt. Wir werden in den Leib Christi hineingefügt. Und jetzt ist er der das Leben dauernd in uns hineinströmen lässt. Die Bibel sagt, er ist der Geist, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Also er beherrscht unser Herz. Aber jetzt geht der Vater im Himmel parallel dazu, parallel ausdrücklich hin und beginnt uns, soll ich es mal in der Geschäftssprache sagen, zu bearbeiten. Das heißt, er arbeitet an uns, um Frucht hervorzubringen. Das heißt, allein durch die Verbindung mit dem Herr Jesus ist scheinbar der Mensch noch nicht in der Lage, die Frucht hervorzubringen, die Gott will. Also geht er hin und bearbeitet uns parallel dazu. Das heißt, wir haben zwei entscheidende Faktoren. Mein Verhältnis zu meinem Jesus muss in Ordnung sein. Ich muss hier diesen Lebensstrom dauernd haben, gereinigt durch Jesu Blut. Ich muss seine Erlösung annehmen, ihm nachfolgen. Wenn das nicht der Fall ist, klappt sowieso nichts. Aber wenn das der Fall ist, geht Gott noch hin zusätzlich und beginnt, mich zu bearbeiten. Hebräer 12 sagt, zu erziehen. Da steht das griechische Wort, Padoio, da kommt unser Pädagoge her. Ich glaube und bin überzeugt, das ist mehr wie Glaube, ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Dinge, die in meinem und in deinem Leben unverständlich sind, die wir nicht erklären können, die uns vielleicht wehtun, die uns vielleicht plagen, die uns Mühe bereiten, die uns verzweifeln lassen, dass die von dem herkommen. Weil Hebräer 12 sagt klipp und klar, diese Erziehung gefällt uns nicht. Aber sie ist notwendig. Wenn du ein Kind nicht erziehst, dann tust du dem Kind etwas Böses, weil du letztendlich einen Rebell züchtest. Und genauso macht's Gott, er tut uns etwas Gutes, indem er uns erzieht. Aber jetzt kommt halt das Zentrale. Warum muss er mich erziehen? Diese Epheser 4 Stelle, und darum muss man immer alle Bibelstellen parallel lesen. Die hat eine Funktion. Diese Epheser 4 Stelle sagt ja, der Herr Jesus gibt mir einen Befehl als Haupt und ich führe es aus. Das heißt, der Heilige Geist wirkt in meinem Herzen durchs Wort Gottes in der Regel. Ich erkenne es, es wird klar, Gott macht es mir klar und dann beginne ich zu handeln. Aber jetzt kommt ein Problem. Ich bin ja dann ein Theoretiker. Und wisst ihr, was Theoretiker sind? Das sind gescheite Leute. Aber ganz viel, was sie sagen, hat keinen Wert, weil sie keine Ahnung haben. Wisst ihr, das Problem ist, ich muss manche Dinge, dass Gott mich benutzen kann, erleben. Und das soll unser heutiges Thema sein. Ich mache so ein alttestamentliches Bild, an dem Bild von Josef. Das ist das Traumbild für diese Erziehung. Aber ich möchte zuerst die neutestamentliche Basis legen, auf dem das basiert. Man könnte es auch neutestamentlich genauso abhandeln, aber man kann es mit diesen alttestamentlichen Bildern ein bisschen plastischer ins Gedächtnis reinhämmern. In 2. Korinther 1, Vers 3 erklärt die Bibel etwas. Ich muss dazu sagen, ich habe das auch erkannt. Ich habe viele Dinge theoretisch, lehrmäßig erkannt. Das kam durch meine Gnadegabe. Ich habe Gabe für die Lehre. Das kam durch die Gnadegabe. Ich habe ganz viele Dinge erkannt. Aber ich konnte die dir nur erzählen. Aber ich habe sie nicht erlebt. Und dann hat Gott angefangen, irgendwann in meinem Leben, mich das alles erleben zu lassen. Oh, ich bin manchmal fast verzweifelt. Ich habe manchmal gesagt, warum muss ich das durchmachen? Hier steht's. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und der Gott alles Trostes. Wer handelt? Der Herr Jesus ist meine Lebensbeziehung. Aber handelnd in diesen Dingen ist der Vater im Himmel, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Er tröstet uns. Wer muss getröstet werden? Dem es dreckig geht, oder? Also muss man dich zuerst schon mal in den Zustand bringen, dass dir dreckig geht, dass du überhaupt getröstet werden kannst. Versteht ihr? Das ist das, was wir nicht wollen. Wir wollen getröstet werden, ohne dass uns dreckig geht. So ist der Mensch. Das ist einfach normal. Damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind. Lipsis, Trübsal, Druck in jeder Form. Durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Und dann erklärt er sogar, dass die Leiden des Christus sich reichlich über uns ergießen, aber genauso reichlich der Trost. Das heißt, es ist etwas, das ist nicht eine Seltenheit. Und das ist das, was bei mir nicht im Hirn klar war. Das ist jetzt klar, aber das war nicht klar. Es ist nicht die Ausnahme, diese Erziehung. Diese Dinge sind der Normalzustand. Und dann fängst du nicht mehr an zu hadern, dann fängst du nicht mehr an aufzubegehren, dann fängst du an Hypomonä, dann bleibst du unten. Dann ziehst du das Knick ein und bist bereit, das alles über dich ergehen zu lassen, dass Gott zum Ziel kommt. Wisst ihr, wo ich diese Rückgratentzündung hatte, ist ja tödliche Krankheit, wenn es dumm geht. Entweder stirbst du dran, du wirst querschnittsgelähmt oder du wirst geheilt. Eins von den drei. Vierte Möglichkeit gibt's nicht. Wisst ihr, ich habe es am Anfang ja gar nicht begriffen. Mir hat der Neurochirurg erst in der letzten Sitzung, wo er mir mitgeteilt hat, sie sind jetzt völlig geheilt, hat er mir erklärt, was alles hätte passieren können. Und ich bin ihm dankbar, dass er mir das erst am Schluss gesagt hat. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn er mir das am Anfang gesagt hätte, was da hätte passieren können. Wisst ihr, aber wo das rum war, sind die Menschen zu mir gekommen und haben gesagt, jetzt hören wir dir auch zu, wenn du über Krankheit redest. Weil jetzt haben wir gesehen, du hast 2. Korinther 1, Vers 3, durchgemacht. Jetzt bist du kein Theoretiker mehr, sondern Praktiker. Ich mache, so Gott will, dieses Jahr noch ein Seminar in Bad Teinach über Anfechtungen. Ich werde da in der Regel nur Dinge weitergeben, die ich selber erlebt habe. Und das ist was völlig anderes, wie wenn du theoretisch darüber runterredest. Aber jetzt kommt das Problem. Wie macht Gott das? Wie macht er das? Wie macht er das konkret? 2. Korinther 1, 3, wie geht es? Wisst ihr, wir haben so viel theoretisches Wissen, ohne zu wissen, wie es geht. Wisst ihr, wo ich erkannt habe, was es heißt, mit Christus gekreuzigt zu sein? Das Blut seines Kreuzes habe ich immer verstanden, Kolosser 1, 20, wie das Blut mich reinigt. Aber das gekreuzigt sein habe ich erst durch praktische Übungen erlebt. Was musste ich dazu vorher haben? Niederlagen. Gott hat mich ganz bewusst der Niederlage ausgesetzt. Ich habe mich fast geschämt, bin verzweifelt und sage, wieso habe ich hier keinen Sieg? Das musste er machen, bis ich so weit war, dass ich nach dem Kreuz gefragt habe. Dann habe ich das im Glauben angenommen und derselbe Sekunde hat, wie wenn man einen Lichtschalter anknipst, hat der Sieg eingesetzt. Und dann habe ich es begriffen. Jetzt konnte ich es praktisch anwenden. Kann ich heute noch. Aber vorher konnte ich es nicht. Und genauso muss Gott Dinge herbeiführen, um uns letztendlich zurechtzubringen. Und eines der größten Bilder im Alten Testament ist Josef. Josef war ja ein interessanter Mensch. Sag mal, gehört zu den 12 Patriarchen, und ich weiß nicht, wie ihr Bibel lest, aber ihr müsst mal aufpassen, in der Bibel gibt es bei diesen 12 Stämmen Israels, bei diesen 12 Patriarchen, gibt es zwei Linien. Da gibt es eine Segenslinie und eine Fluchlinie. Da gibt es zum Beispiel, wenn du das liest, 1. Mose 35, 23, Jakob hatte 12 Söhne. Die Söhne Leas waren. Lea war noch eine richtige Ehefrau, er hatte zwei richtige. Ruben, Simeon, Levi, Juda, Issachar und Zebulon. Die Söhne Rahels waren Josef und Benjamin. Sie war auch die richtige Frau, obwohl sein Onkel ihn betrogen hat. Aber das sind die Frauen, mit denen er wirklich getraut war. Das war die Segenslinie. Und dann ist ja, was unfassbar ist, sind die Frauen hingegangen und haben, wenn sie keine Kinder kriegen konnten oder nicht genug Kinder kriegen konnten, haben sie den Mann, nämlich der Jakob, haben sie zu den Mägden geschickt, zu der Bilha und zu der Silpa. Und jetzt sagt er, die Söhne Silpas, der Magd Leas, war Gad und Asser. Zwei Patriarchen, die aus Hurerei geboren wurden. Und Jakob erklärt es dann. Und dann kommt vielleicht das Schlimmste, die Söhne Bilhas, der Magd Rahels, waren Dan und Naphtali. Der Erstgeborene aus dieser falschen Verbindung ist Dan, von dem der Antichrist kommen wird. Das ist der Stamm des Antichristen, der fehlt in der Offenbarung. Das ist der Stamm, von dem die Bibel sagt, er wird praktisch das Pferd in die Ferse stechen, dass es rückwärts stürzt. Stamm des Antichristen. Das heißt, Gott zeigt es auch an, und zwar, wenn man die Bibel kindlich liest, dann sieht man diese Dinge eigentlich relativ einfach. Er zeigt es nämlich an, und mir ist das immer wichtiger geworden, ich gucke mir die Stämme inzwischen an. Wir haben ja die Stämme untersucht beim Buch Josua, nicht alle, aber da siehst du zumindest etwas. Jeder Stamm im Volk Israel symbolisiert einen Typus von Gläubigen. Gott hat die so ansiedeln lassen, dass du sofort erkennen kannst, was das für ein Typus ist. Da ist zum Beispiel einer, der wohnt beim Tempel. Der andere wohnt am Meer, Meer ist Völkermeer. Der eine wohnt im Tempel und geht ans Meer, der evangelisiert. Der andere wohnt nicht beim Tempel, sondern geht ins Meer, der vermischt sich mit der Welt. Sie ist alles ganz genau. Und in 5. Mose 27, da zeigt die Bibel etwas, und zwar im 12. Vers. Diese sollen auf dem Berg Gerizim stehen. Und Gerizim heißt in unfruchtbarem Land wohnen. Die haben nichts. Versteht ihr? Das sind Leute, die haben nichts. Um das Volk zu segnen, die brauchen Säger von jemand anders, nämlich vom Herr Jesus. Wenn ihr über den Jordan gegangen seid, Simeon, Levi, Juda, Issachar, Josef und Benjamin, das ist die Segenslinie. Und diese sollen auf dem Berg Ebal stehen. Wisst ihr, was Ebal heißt? Das heißt dick und stark. Das sind die Leute, die selber etwas haben, die der Herr Jesus gar nicht braucht. Hier ist die Fluchlinie. Um zu verfluchen, Ruben, der Erstgeborene, Gad, Asser, Zebulun, Dan und Naphtali. Ruben war der Erstgeborene, der sein Erstgeburtsrecht durch praktisch Blutschande zerstört hat. Und da siehst du, dass sich auch Segens- und Fluchlinie mischen können. Dass nicht nur auf die Geburt ankommt, sondern es kann sich auch mischen. Ruben ist ein ganz übles Beispiel. Ruben hat zum Beispiel sein Erstgeburtsrecht, steht in 1. Chronik 5, verloren und muss es Josef geben. Josef ist unser Thema. Josef hat das Erstgeburtsrecht bekommen, Ephraim und Manasse, anstelle von Ruben, wegen seiner Sünde. Und die Bibel sagt, es wird aber nicht ins Geschlechtsregister eingetragen. Aber es sind diese geistlichen Feinheiten. Und Josef gehört zu dieser Segenslinie. Und jetzt sieht man, und das war für mich ganz wichtig, was macht Gott, um aus einem Josef dieses geistliche Vorbild zu machen. Wir kommen zum Schluss drauf, was Josef ist. Josef ist einer der größten Schattenbilder und die größte Darstellung unseres Herrn Jesus Christus. Sein Leben strahlt die Person Jesu aus wie kein zweites. Aber dass es so weit kommt, da musste Dinge passieren. Ich lese uns Psalm 105, 17 bis 22. Und da steht außerordentliche Dinge, die sind dramatisch. Er sandte einen Mann vor ihnen her. Also nochmal, Gott sendete Josef. Josef wurde als Knecht verkauft. Das hat Gott zugelassen. Es hat Gott letztendlich auch so geführt. Sie zwangen seinen Fuß in einen Stock. Er kam ins Gefängnis. Furchtbar. Sein Hals kam ins Eisen. Er ist aus Verleumdung wegen einer verruchter Frau ist er ins Gefängnis gekommen. Jetzt kommt das Entscheidende. 2. Korinther 1, 3 bei Josef war das, was hier passiert ist. Gott lässt Zustände zu, die wir sagen, die wollen wir nie erleben. Jetzt kommt eine Aussage, ich habe die so dick rot gemacht, die ist so dramatisch wie nichts anderes. Bis zu der Zeit, da steht im Hebräischen et, das heißt, das ist wie im griechischen Kairos, der göttliche Zeitpunkt. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn, also das Rede Gottes, ihn geläutert hatte. Entschuldigung, das steht nicht im 1. Mose, dass diese ganzen Zustände, wir gucken die gleich an, die hier passiert sind, dass Gott die ganze Zeit an ihm gearbeitet hat, durch Rede, hat zu ihm geredet. Das heißt, Gott hat auf ihn eingewirkt, hinter der Kulisse, das merkst du oft nicht. Wisst ihr, und darum ist so wichtig, dass wir Bibel lesen, dass Gott durchs Wort Gottes zu uns reden kann. Und wenn es dir dreckig geht, dann ist das erst recht der Punkt, wo du Bibel lesen musst. Wenn es dir gut geht, dann ist nicht so dramatisch, wie wenn es dir dreckig geht. Aber wenn es dir dreckig geht, dann musst du erst recht Bibel lesen, dass Gott zu dir reden kann. Und es war hier, er sagt, Gott konnte mit ihm nicht weitergehen. Darum ist er im Gefängnis auch vergessen worden. Das ist ja dramatisch. Er konnte mit ihm nicht weitergehen, bis der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hatte. Und dann, wo das war, passiert was ganz Einfaches. Als die Zeit erfüllt war, kam der Herr Jesus. Wenn die Zeit erfüllt ist, ändert sich alles. Der König sandte hin und befreite ihn. Der die Völker beherrschte, ließ ihn los. Er setzte ihn zum Herrn über sein Haus und zum Herrscher über alle seine Güter. Da er seine Fürsten nach Belieben binde und seine Ältesten Weisheit lehre. Er wird der Herrscher von Ägypten. Gigantisch. Natürlich aber Schattenbild auf der Jesus, der im tausendjährigen Reich diese Welt beherrschen wird. Zweite Sache, möchte ich jetzt nicht angucken. Aber ihr begreift etwas. Bevor Josef der zweite Mann in Ägypten werden konnte, seine Berufung antreten konnte, musste ihn Gott durch Stahlbad führen, bevor Gott meine und deine Berufung ausleben lassen kann. Bevor das vielleicht sogar sichtbar wird und real, muss er dich durch Stahlbad führen. Hebräer 12 ab 4, er muss dich erziehen. Wisst ihr, wenn man sich da dagegen wehrt, dann hemmst du dein geistliches Wachstum, dann pfuschst du praktisch, darf ich es schwäbisch sagen, Gott ins Handwerk. Dann verhinderst du, dass Gott mit dir zum Ziele kommt. Das ist der Grund für ganz viel Elend im Leben der Gläubigen. Ein Sklave ist einfach so, er lässt sich das gefallen, was sein Herr macht. Sind wir keine Sklaven, dann kommt immer das, was, ich habe mir das extra mit einer anderen Farbe unterstrichen, dass ich ja gewarnt bin, wenn das passiert. Ich finde es schrecklich, wenn die Bibel sagt, im Gegensatz zum Wort Gottes, ich dachte, der Herr macht's anders. Ich dachte, ich muss das nicht erleben. Ich dachte, der Herr hört mein Gebet. Ich dachte, es muss so gehen. Wisst ihr, immer wenn das kommt, dann kommt's Elend. Wisst ihr, als der Herr Jesus hingeht, als die Frau kommt, demütig und will, dass er ihr Kind von der Finsternismacht befreit, kommt zuerst eine ganz klare Aussage. Nein, du gehörst nicht zum auserwählten Volk, du bist ein Hund, du bist unrein. Und dann sagt sie etwas. Ja, Herr. Merkt ihr etwas? Ja, Herr. Wer sagt nein, Herr? Petrus. Nein, Herr, das widerfahre dir nur nicht. Aber diese Frau sagt, ja, Herr, und dann kommt der ungeheure Aussage und sagt, aber vom Tisch falle doch brosamer auf den Boden und die kriege die Hündlein auch. Und dann sagt Jesus, jetzt werde ich dir helfen. Das ist biblischer Glaube. Und so müssen wir vorgehen. Wenn es noch so dreckig geht, müssen wir einfach unterbleiben und müssen sagen, ja, Herr, ja, 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 das ist das, was Gott hören will. Er will nicht das Nein vom Petrus. Und um 2. Korinther 1,3 zu realisieren, auch Hebräer 12,4, dass er mich erzieht, dass er mich zurechtbringt, dass er mich in meine Berufung hineinführen kann, dass er mit mir zum Ziele kommt, dass er mich benutzen kann, dass das in Zukunft so ist. Wisst ihr, das Problem ist doch das, der Herr Jesus als Haupt ist ja da, bei jedem Gläubiger. Er gibt den Impuls und ich tue es nicht. Wisst ihr, was dann passiert? Dann setzt die Erziehung des Vaters ein. Weil er für seinen Sohn eifert, er ist eifersüchtig für seinen Sohn, dann fängt er an, uns zu erziehen. Wisst ihr, und das müssen wir uns einfach gefallen lassen. Aber mir ist wichtiger noch, dass wir es verstehen. Nochmals, Vers 19, vergesst ihn nicht. Bis zu der Zeit, da sein Wort eintraf und der Ausspruch des Herrn ihn geläutert hat, sein Rede hat ihn geläutert. Das heißt, du musst dich Gott so aussetzen in der Phase, wo es dir nicht gut geht, dass du auf ihn hörst, dann kann er dich läutern, dann kann er dich zurechtbringen und dann geht's vorwärts. Und am Schluss geht's so vorwärts, wie bei mir Josef, dass du Herr über Ägypten bist. Das Wort Josef heißt übrigens, er fügt hinzu. Manche übersetzen da und sagen, es kann aber auch bedeuten, er nimmt weg. Beides stimmt. Er nimmt teilweise weg, indem er das Gefängnis tut, er nimmt ihm sein Wohlleben weg, er nimmt ihm das weg, was ihm gefallen hat, er nimmt ihm seine Sonderstellung weg und die hat er ja ohne Ende, diese Sonderstellung. Wisst ihr? Und gibt ihm dafür was Besseres, geistlich was Besseres. Wenn Gott uns etwas wegnimmt in der Erziehung, gibt er uns in der Regel immer etwas Besseres. Aber ich muss akzeptieren, dass er mir etwas wegnimmt. Wisst ihr, wir sind so gierig. Versteht, der Mensch ist gierig. Du musst immer Kind einmal was wegnehmen, was gern hat. Was macht das? Das klammert. Genauso ist der Gläubige. Wenn er Kind ist, ist unmündig, dann klammert er. 1. Mose 37, da beginnt ja das Drama dieses Josef. Ab Vers 2, das ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt und er ist mit den anderen, die aus der Fluchlinie kommen, den Söhnen Bilhas und Zilpas, und den Frauen seines Vaters und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagt. Sagen wir jetzt menschlich gesprochen, würde man sagen, er ist ein Petzer gewesen. Er ist ein Mensch gewesen, er war der Liebling seines Vaters, das ist schon mal ganz kritisch. Er war der Liebling, hat ein extra Kleidungsstück gekriegt, das man schon auf die Ferne gesehen hat, dass der Liebling ist. Hat seine Brüder dadurch in die Eifersucht hineingeführt, aber er war ein Star. Er war der Liebling, er war ungebrochenen Wesens, er hat das genossen, dass er der Liebling seines Vaters ist. Das hat er richtig genossen, das war sein Charakter. Wisst ihr, und ich und du, wir haben Charaktereigenschaften, die wir vielleicht sogar genießen. Und genau die wird Gott brechen, die wird er brechen, sonst kann er dich nicht benutzen. Und er bricht sie bei diesem jungen Mann, aber er benutzt ihn trotzdem, das ist die vorlaufende Gnade. Dieser verwöhnte Jüngling, der hat einen Traum und dieser Traum ist eine der größten Prophetien, die es gibt. Vers 9. Seht, ich habe wieder geträumt und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Das ist heilsgeschichtlich eine der größten Prophetien. Gibt Gott dem Mann, wisst ihr, jetzt müsst ihr einmal ganz nüchtern sachlich feststellen, obwohl er noch nicht erzogen ist, obwohl er noch nicht reif ist, obwohl er nicht zubereitet ist, geht Gott hin in der Berufung, die er für ihn hat, nämlich Träume zu erkennen, lässt Gott die Gnadegabe auch schon bei einem jungen Menschen, der vielleicht noch im Babystadium ist, lässt er trotzdem wirken. Das ist dann seine Gnade. Und da sagt er, sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Also wer ist Sonne? Jakob. Wer ist Mond? Mutter. Wer sind die 11 Brüder? Die anderen 11 von Israel. Was steht in Offenbarung 12? Ich sah Sonne, Mond und 12 Sterne. Was ist dann Israel? Also eine der größten Prophetien, die es gibt. Und sagt klipp und klar, das ist eine Doppelprophetie. Einmal die Prophetie aus der Offenbarung und das zweite, seine Brüder werden kommen und sich vor ihm niederbeugen. Das passiert nachher, Gott erfüllt es. Das heißt, Gott hat vorlaufende Gnade. Und jetzt kommt Drama, Akt 1, Vers 18. Als sie ihn nun von Ferne sahen, seine eifersüchtigen Brüder, wisst ihr, und das musst du dir einfach merken, du bist nie solo. Den Menschen, der so läuft, gibt es nicht. Du bist immer eingebunden in Strukturen. Du bist immer mit Menschen zusammen, mit denen du zu tun hast. Und dein Verhalten wird unter anderem das steuern, was mit dem Menschen ist. Du kannst dann extrem so sein wie ein Josef, arrogant und die verbrellen. Du kannst aber auch ein Weichling sein, der zu allem Ja und Amen sagt, das ist genauso falsch. Aber dein Charakter wird steuern, was die Menschen mit dir tun. Und sie sind jetzt so, dass sie sagen, sie beschlossen, ihn heimlich umzubringen. Und dann wissen wir ja, was passiert ist. Sie haben ihn in die Zisterne geworfen. Das hat mich schon erschüttert. Wisst ihr, wer ausgerechnet ihn rettet, dass sie ihn nicht umbringen? Ruben. Ruben rettet ihn, ausgerechnet der ja alles falsch macht. Aber da ist er gut. Da ist er gut. Und selbst der Schwächste und, ich sage mal so, der dümmste Gläubige hat manchmal gute Seiten. Wisst ihr, geht nie so weit, dass er sagt, ein Gläubiger, das ist bei einem Gläubiger alles nichts. Stimmt nicht. Vielleicht musst du mal hören, was sie über dich sagen. Ich habe mitgekriegt, was sie über mich sagen, das hat mir gereicht. Wisst ihr, das gehört einfach auch dazu. Wir müssen das alles verarbeiten. Letztendlich sind wir Sklave Jesu Christi, ist nur eine Sache zwischen mir und dem Jesus. Aber jetzt siehst du hier, sie geht ja dann hin und jetzt kommt das Drama, sie verkaufen ihn. Was denkt ihr, was bei diesem Josef, diesem verwöhnten Jüngling, in seinem Hirn sich abgespielt hat, als man ihm das wunderbare Kleidungsstück, das ihm der Vater geschenkt hat, auszieht? Als man ihn in eine Grube wirft, und die haben das ja wohl ihm, so wie ich seine Brüder kenne, wisst ihr, da hat es ja zwei gehabt, das denkt man gar nicht, weil die zur Sägenslinie gehört, aber da zwei ganz rabiate gehabt. Das war die, wo er ihn sicher aufgeräumt haben. Also da hat es ganz Extreme gehabt. Die haben dem ganz sicher gesagt, jetzt krepierst du, wir werden dafür sorgen, wir bringen dich um. Das haben die ihm gesagt, da braucht er keine Angst haben. Ich weiß nicht, was bei dem Josef sich abgespielt hat, das steht jetzt nicht der Bibel explizit, aber die Bibel sagt, Gott musste ihn läutern, er musste zu ihm reden. Ich bin felsenfest überzeugt, dass Gott schon in der Grube angefangen hat, zu Josef zu reden. Vielleicht ihm klar gemacht hat, deine Haltung war falsch. Wisst ihr, aber das geht ja langsam. Wir sind ja so, dass wir schon eine Form von Verstockung haben. Sie verkaufen ihn für 20 Silberlinge, der Jesus ist für 30 verkauft worden. Aber schon ein Vorläufer Jesu. Und dann täuscht sie der Vater. Also, ich sage mal so, so edle Menschen waren die Stammväter Israels nicht. Das war schon, mein Onkel hätte immer gesagt, das ist ein Bagage. Also, das sind schon heiße Leute gewesen. Dann kommen wir zu 39. Er wird nach Ägypten hinabgeführt. Das heißt, er wird verkauft als Sklave. Wisst ihr, ich weiß nicht, was er gedacht hat, als er hier gefesselt als Sklave. Ich glaube nicht, dass die ihn heute auf einem Kamel reiten lassen. Die haben ihn laufen lassen. Als er hier nach Ägypten runterkommt und dann verkauft wird an Potiphar, oberster Leibwache. Aber jetzt kommt etwas. Die vorlaufende Gnade Gottes hat bei ihm, er ist das Musterbeispiel, wie Gott den Gläubigen zurechtbringt. Und das macht auch Gott bei mir und bei dir. Er hat bei ihm einen Plan. Die ganzen Umstände dienen nur zur Erziehung. Nochmals, sie dienen nur zur Erziehung. Vers 2, und der Herr war mit Josef, er war ein Mann, dem alles gelang. Wisst ihr, ich wäre ein Typ, der sagt, es ist doch voll wurscht, was passiert, jetzt bin ich erledigt. Ich bin so ein Negativtyp. Aber Gott sieht das völlig anders. Er sagt, und der Herr war mit Josef, er war ein Mann, dem alles gelang. Und als sein Gebieter sah, dass der Herr mit ihm war und dass der Herr in seiner Hand alles gelingen ließ, was er unternahm, da fand Josef Gnade, da steht das hebräische Wort Chen, das kann auch Gunst heißen, in seinen Augen. Und er durfte ihn bedienen. Und er setzte ihn zum Aufseher über sein Haus und gab ihm alles, was er hatte, in seine Hand. Und die Bibel sagt, dann wird das Haus Potiphars sogar gesegnet, um Josef will, jetzt können wir sagen, wunderbar. Guck, wie gnädig Gott ist. Jetzt gibt er ihm Luft. Jetzt gibt er ihm, selbst in dieser Erziehungsweg, gibt er ihm wunderbare Dinge. Aber das Rede Gottes hat nicht gereicht. Wenn du sagst, schau wieder Erfechtung und nochmals, warum habe ich nicht meine Ruhe? Dann kannst du ganz sicher sein, dass das erste Mal nicht gereicht hat. Es hat nicht gereicht. Und jetzt kommt Drama Nummer 2, der zweite Akt. Jetzt kommt eine verderbte Frau und will ihn zum Ehebruch verleiten. Vers 8, Gott hat zu ihm geredet. Er hat ganz genau gewusst, was Sache ist. Er hat ja seiner Schwester Dina gesehen, was alles passieren kann. 1. Mose 34, 35, müsst ihr gucken. Er aber weigerte sich und sagt, wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Er hatte gewisse Gottesfurcht. Er will nicht sündigen. Wisst ihr, da ist was da geistlich. Und es hat Gläubige, die sind, und jetzt kommt unsere Fehlinterpretation. Wenn du gegenüber der Sünde eine ganz klare Stellung hast und nicht glaubst und gegen die Sünde ganz klare Stellung hast, dann denken wir immer, dann muss Gott uns alles gelingen lassen. Das denkt man. Das ist falsch. Weil, um deine Aufgabe zu erfüllen, ist es eine Grundvoraussetzung, dass du mit der Sünde brichst und der Sünde eine klare Stellung einnimmst. Aber sag nur lang nicht, dass du schon zubereitet bist und das tun kannst, was Gott von dir will. Also das kann sein, dass du vollkommen klar bist, der Sünde gegenüber, keine Irrlehre, nicht hast, vollkommen klar gehst und Gott muss dich trotzdem erziehen. Und dann sagt man, wie sagen, kommen die dummen Gläubigen, die sagen, er hat gesündigt, weil es ihm dreckig geht. Das ist das Dümmste, was es gibt. Das sagt gar nichts. Du kannst wegen Sünde mal vor Gott gestraft werden. Aber es kann sogar sein, dass wenn du unterdurch musst, dass alle anderen dich sehen und sagen, dem geht's aber dreckig, dass die größte Gnade von Gott ist, weil er dich einen ganz entscheidenden Schritt vorwärts bringt. Und drum, mei bitte, sei vorsichtig, was du über andere sagst, wo du gleich sagst, das ist die Strafe Gottes. Sei vorsichtig. Nicht, dass dir gleich geht. Sondern Gott ist gnädig. Gell, und jetzt ist so, jetzt können wir ja sagen, das ist ja wunderbar, er weigert sich, jetzt muss alles wunderbar werden und dann geht sie ja hin und das ist das Drama. Wisst ihr, die Lüge ist eine Ausgeburt des Teufels und die Lüge hat im ganzen Leben Jakobs und seiner Söhne eine riesige Rolle gespielt. Versteht ihr? Lüge. Und das ist der Charakter und die Charaktereigenschaft, die hier vererbt wurde und die Gott auch angehen musste. Jakob, das Erste, was ihm begegnet ist, wo Gott Jakob erzogen hat, er ist auf einen Lügner getroffen, der noch lügerhafter war wie er, noch raffinierter sein Onkel Laban. Und Josef passiert das Gleiche. Er kommt jetzt in ein Elend wegen Lüge. Seine Brüder haben gelogen und hat ein Tier zerrissen. Dann kommt er zu der Frau, die lügt wieder, dass sich die Beine biegen, dass er sie hätte versucht zu vergewaltigen, was überhaupt nicht gestimmt hat. Und Potiphar glaubt seiner Frau und dann heißt Vers 20, und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Jetzt war er plötzlich ein Gefangener. Was denkt ihr, was die anderen Gefangenen, meint er, die hätte die gesagt, oh, ist das schön, Josef, dass du jetzt auch bei uns bist. Dem ging's dreckig, versteht ihr? Aber nochmal, es war die gnädige Hand Gottes. Das muss uns klar sein. Es war die Gnade Gottes, die ihn da reingeführt hat. Und jetzt geht er in dieses Gefängnis. Und es ist einfach so, das ist ein zweiter Drama-Akt, der hier passiert. Und jetzt kommt wieder die vorlaufende Gnade Gottes, 21. Ihr müsst das mal beobachten beim Josef. Immer die ganz scharfe, ganz radikale, ganz harte Erziehungsmethode. Aber gleichzeitig immer die Gnade, die parallel läuft. Und wenn Gott dich erzieht, dann kannst du sicher sein, dass parallel dazu immer die Gnade Gottes da ist. Aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst, ist gigantisch, und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Und da steht jetzt einmal das Wort für Gunst und das andere Mal steht das Wort für Bundesgnade, Chesed. Das heißt, da hat Gott Gigantisches an diesem Mann getan. Und so wie letztendlich Potiphar ihn zu seinem Stabschef des Hauses gemacht hat, zum Vorstand des Hauses, so macht ihn jetzt der Kerkermeister zum Chef übers Gefängnis. Und alles, was es dort zu tun gab, geschah durch ihn. Der Kerkermeister gab alle Gefangenen, die im Kerker waren, in Josefs Hand. Und der Kerkermeister kümmerte sich nicht im Geringsten um irgendetwas, kommt euch das bekannt vor, dass Josef in die Hand nahm, denn der Herr war mit ihm und der Herr ließ alles gelingen, was er tat. Ist das nicht wunderbar? Aber gell, ich sage es mal vorsichtig, jetzt gehen wir mal das Hirn von Josef rein. Was wollte er? Das war doch super, dass jetzt im Gefängnis alles gelingt. Aber was wollte Josef? Was wollte er? Raus wollte er. Seht ihr? Das war für ihn ja toll, dass das alles klappt, aber er wollte Wirklichkeit raus. Oft ist es so, dass Gott dir wunderbare Dinge gibt, du hast keinen Blick dafür, du kannst sie nicht erkennen, weil du was anderes willst. Und vielleicht ist sogar das, was du willst, der Wille Gottes, später. Wir müssen beten, Herr, gib mir einen Blick für das Heute. Das müssen wir beten lernen. Gib mir einen Blick für heute. Ich weiß, dass du letztendlich alles gut machst, langfristig, aber gib mir einen Blick für heute. Es kommt Kapitel 40. Also, das ist jetzt wieder wunderbar. Gott hat ihm ja die Gabe gegeben, Träume zu deuten. Siehe 1. Mose 37. Und diese Gnadegabe, das musst du dir klar sein, die Gnadegabe ist da, wenn es dir dreckig geht. Meine Gnadegabe wirkt, wenn es mir vollkommen dreckig geht. Die wirkt, wenn es bei mir alles drunter und drüber geht. Die wirkt immer. Gnadegabe hat eben diese Grundfunktion, dass sie immer wirkt. Darum ist sie von Gott und nicht von dir. Kommt nicht auf dich. Das hat überhaupt nichts mit zu tun. Das macht Gott. Aber diese Gnadegabe, die wird jetzt eingesetzt. Er kann diesen zwei, dem Bäcker und dem Mundschenk, kann er ihre Träume, Kapitel 40, wenn er das in Ruhe lässt, entschlüsseln. Und da passiert was Wunderbares. Er gibt ihnen die richtige Auslegung. Aber wo hat er diese Auslegung her? In Vers 8 sagt er klipp und klar, kommen die Deutungen nicht von Gott? Wisst ihr, jetzt musst du einfach einmal das wie Mosaik zusammensetzen. Das, was Gott bei diesem Josef geredet hat, habt ihr erkannt, was für zwei Dinge Gott bei ihm zementiert hat? A, dass er nicht in Sünde fällt, bei der Frau von Potiphar. B, dass ihm vollkommen klar ist, es kommt von Gott und nicht von mir. Dieser hochmütige junge Schnösel ist jetzt durch diese Führung Gottes schon so weit, dass er sagt, nicht ich, der Herr. Ist doch klasse, oder? Er ist jetzt klar, Gott ist der, die Träume entschlüsselt, nicht ich. Er hätte ja sagen, ja, ich, der Josef, kann Träume entschlüsseln. Macht er nicht. Er weiß, dass nur von Gott ist. Also Gott hat schon durch das Reden zwei entscheidende Faktoren in seinem Leben hingekriegt. Aber noch nicht alle. Weil er noch nicht alle hingekriegt hat, muss er weiter unten durch. Ist er? Und er macht jetzt einen ganz kleinen Fehler. Und den Fehler begehen wir alle auch. Obwohl er theoretisch sagt, theoretisch, und auch sicher überzeugt ist, dass alles von Gott kommt, sagt er in Vers 14, solltest du dann etwa an mich denken, wenn es dir gut geht, so erweise mir Barmherzigkeit und erwähne mich bei dem Pharao und bringe mich aus diesem Haus heraus. Also da hast du Beweis, er will wirklich raus. Dass Gott ihm hier Gnade gibt ohne Ende, ist wirklich Gnade ohne Ende. Der Oberchef des Gefängnisses, der lässt ihn alles machen, das ist ja ungeheuer. Und dabei war nicht mal ein Ägypter, war ein Jude, versteht ihr? Der lässt ihn alles machen, weil der Segen Gottes so eindeutig ist. Aber Josef hat keinen Blick für das. Er will was anderes. Er will raus. Wisst ihr, wenn du immer nur das im Auge hast, was du langfristig willst und nicht siehst, was Gott heute mit dir macht, dann wirst du die Gnade Gottes nicht mehr sehen in deinem Leben. Dann wirst du anfangen, unzufrieden zu sein. Dann wirst du frustriert. Wisst ihr, wir haben das Problem, dass der Teufel dann alles tun wird, um dir immer nur zu erzählen, guck mal her, wie Gott dich jetzt zappeln lässt, jetzt bist du im Gefängnis. Guck her, jetzt hast du doch so treu Gott gedient, indem du nicht mit dieser Frau gesündigt hast, warum muss ich ins Gefängnis? Und hier im Gefängnis, jetzt habe ich doch denen wirklich durch meine Gnadegabe Gutes getan und Gott hat gewaltig meine Voraussage bestätigt. Und jetzt, statt sich auf Gott zu verlassen, verlässt er sich auf Menschen. Das macht er den entscheidenden Fehler. Er sagt, gedenke an mich. Vers 23, es hat Gott gewirkt, dass das passiert. Aber der oberste Mundschenk dachte nicht an Josef, sondern vergaß ihn. Kennt ihr das? Dass du sagst, der muss doch merken, was ich ihm Gutes getan habe. Der muss doch merken, dass ich es war. Nein, wenn Gott dich erzieht, vergesset sie alles. Ich habe es erlebt, Dinge, wo ich gemacht habe, und es hat mich fast mein Leben gekostet, wo dann andere gekommen sind und sagen, wir haben es getan. Ich bin fast zusammengebrochen. Ich habe erst Jahre danach erkannt, Erziehung, die sind nicht böse, sondern die benutzt Gott jetzt, um dich zu erziehen. Gott hat die vielleicht sogar verblendet, dass sie es gar nicht richtig erkannt haben. Aber das Ziel war nicht die, sondern ich. Wisst ihr, so ist hier auch. Er lässt ihn einfach vergessen. Was glaubt ihr, was bei diesem Josef im Schädel sich abspielt, der nur einen Wunsch hat? Raus! Und der sogar die Gnadegabe Gottes sieht, die wirket. Der sieht, dass Gott ihm Gnade gibt, aber das, was er will, gibt ihm Gott nicht. Er kann es ihm nicht geben. Er kann es ihm nicht geben, wegen Vers 14. Weil er letztendlich das vom Menschen erwartet und nicht vom Herrn. Ist dramatisch. Ich finde es so dramatisch. Und das ist das Drama, das dritte Akt, dass die Leute ihn einfach vergessen. Sie vergessen ihn vollständig. Ist das extrem, wenn ich sage, Gott hat gewirkt, dass er ihn vergessen hat? Bin ich überzeugt. Aber jetzt kommt etwas. Was hat Gott dann gemacht? Wisst ihr, es steht da nicht drin. Die Bibel sagt nur in dem Psalm 105, das ist für mich der Schlüssel, den musst du praktisch bei 1. Mose 37 ganz dick drüber schreiben, diesen Vers. Oder diese Verspassagen, das sind ja ein paar Verse. Es ist einfach so, Gott redet weiter zu ihm. Also er hat ihm schon zwei Dinge beigebracht. Er hat ihm beigebracht, mit der Sünde zu brechen, und er hat ihm beigebracht, alles vom Herrn zu erwarten. Aber das alles ist jetzt relativ. Er hat vielleicht 90% von Gott erwartet, aber nicht alles. Also muss ihn Gott in die Vergessenheit führen, dass er die 10% noch lernt. Das sind manchmal Dinge, wo du nochmals in Anfechtung reinkommst, nochmal in Erziehung. Das sind oft keine dramatischen Dinge. Es ist nur noch die letzte Spitze. Aber das ist wahrscheinlich das gewesen, wo er verzweifelt ist. Der ist verzweifelt wahrscheinlich an dem. Aber die Bibel sagt im Psalm 105, Gott redet zu ihm, genau in dieser Situation, bis er ihn geläutert hat. Und jetzt passiert es, dass der Pharao einen Traum hat. Er wird den Traum am Pharao geschickt. Natürlich Gott, ist doch klar. Gott lenkt die Herzen wie die Wasserbäche. Du brauchst dich nie darum kümmern, was andere tun. Das macht Gott, wenn du ihm zu Füßen liegst. Du musst dich nur darum kümmern, dass du mit Gott in Ordnung bist, dass du mit dem Herrn Jesus in Ordnung bist und dein Weg gehst. Und jetzt macht das auch, dass keiner, Vers 8, diese Träume deuten konnte. Also Gott gibt einen Traum, der so total war, dass es gar keine Lösung mehr gab. Und jetzt passiert etwas. Vers 10. Als der Pharao zornig war über seine Knechte und mich in Haft setzte, wer redet jetzt? Der Mann, der Mundschenk, der ihn vergessen hat. Wer hat das jetzt dem ins Gedächtnis zurückgebracht? Wer hat ihm gesagt, vergiss nicht den Josef, jetzt ist Josef dran? Das war Gott. Wer bestimmte Zeitpunkt? Er. Da hatten wir in einer und derselben Nacht einen Traum. Er und ich, jeder hatte einen Traum von besonderer Bedeutung. Der war von besonderer Bedeutung, weil der Mundschenk begnadigt wurde und der Bäcker gehängt wurde. Das war schon ein dramatischer Traum. Und dort war ein hebräischer junger Mann. Er hat nicht mal den Namen mehr gewusst. Versteht ihr? Er hat den Namen vergessen. Ist aber egal, wenn man den Namen vergisst, spielt das keine Rolle. Aber er hat gewusst, da ist einer, ein Knecht des Obersten der Leibwache. Dem erzählten wir es und er deutete unsere Träume. Jedem deutete er einen Traum besonders. Und so wie er es uns deutete, so ist es gekommen. Er sagt ganz klar, mich haben wir wieder ins Amt gesetzt, der andere haben wir gehängt. Ist euch klar, was hier für Wunder passiert sind? Wenn du Dreck am Stecker hast und wenn du etwas getan hast und du weißt, du bist nur durch einen Gnadeakt überhaupt wieder hier in dein Amt eingesetzt worden, dann gehst du doch nicht hin und beginnst das mit deinem Vorgesetzten nochmal zu diskutieren. Du hast doch nur noch ein Interesse, dass er das vergisst, oder? Also so kenne ich das Geschäftsleben. Du willst, dass man das vergisst. Aber jetzt macht Gott das Wunder, dass der Mann den Mut hat, zum Pharao zu sagen, weißt du noch, als ich mich an dir versündigt hatte? Wisst ihr, das tut ein normaler Mensch nicht. Da hat Gott nicht nur ein Wunder getan, sondern er hat ein Wunder getan an diesem Mensch. Und der erzählt es dem Pharao. Und der erzählt es ihm so, dass der Pharao reagiert. Er reagiert nicht negativ, sondern er reagiert positiv. 15. Eigentlich fängt es bei 14 an. Da sandte der Pharao ihn hin und ließ Josef rufen. und sie entließen ihn schnell aus dem Loch. Warum steht das hier? Gut, Schlachter hat das Wort Loch benutzt, das ist im Schwäbisch einfach der Ausdruck fürs Gefängnis. Aber warum steht hier schnell? Wisst ihr, was dort steht? Als die Zeit erfüllt war. Wenn Gott dich geläutert hat, wenn Gott sein Ziel, 2. Korinther 1, Abvers 3, erreicht hat, wenn das passiert ist, dann geht es ganz schnell. Wisst ihr, du kannst nie sagen, oh, der Herr lässt mich hängen und was wird passieren. Du darfst nie menschlich denken, weil wenn Gott sein Ziel erreicht hat, dann löst er dein Problem oder diese Situationen, durch die er dich erziehen muss, zwingend, die löst er blitzschnell. Es ging so schnell konnte er gar nicht gucken. Und er wechselte seine Kleider und ging zum Pharao hinein. Wechselte seine Kleider, da kannst du jetzt sehr, er kann die Gefängniskleider ablegen, schattenbildlich. Was ist, wenn ich die Kleider wechsle? Wer zieht neue Kleider an, salbt sich und wäscht sich? Die Ruth 3,3. Wer salbt sich, zieht neue Kleider an und wäscht sich? David nach dem Ehebruch mit der Bathseba, nachdem er Buße getan hat. Das heißt, hier kannst du auch sehr, er bringt jetzt sein Leben voll endgültig mit Gott in Ordnung, lässt sich vollständig reinigen. Und jetzt legt er dem Pharao, und jetzt kommt ja etwas, er hat hier weiteres Wissen aufgebaut. Gott hat weiter zu ihm geredet. Er sagte, Vers 25, Gott hat den Pharao wissen lassen, was er tun will. Er hatte derzeit Erkenntnis bekommen, dass Gott auch durch seine Leute zu Ungläubigen redet. Wisst ihr, wir können Gott nicht beschränken. Gott redet, wie er will, zu wem er will, wann er will, wie er will. Allerdings so bei uns, neuer Bund nach der Schrift. Aber er hat hier klipp und klar auch zu den Heiden geredet. Das hat er zwar bei den anderen zwei gewusst, aber jetzt ist es ihm vollkommen klar. Und er wiederholt, Vers 28, Gott hat den Pharao sehen lassen, was er tun will. Vers 32, wieder Erkenntnis, die hat er vorher wohl nicht. Dass aber der Pharao den Traum zweimal hatte, das bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott es rasch ausführen wird. Jetzt guckt mal die zwei Traumdeutungen an. Bei denen zwei, beim Mundschenk und beim Bäcker, hat er das normal gesagt. Und jetzt hat Gott so auf ihn eingewirkt, hat so zu ihm reden können, dass er dem Pharao gegenüber, das war ja 100-mal schlimmer, wenn das nicht eingetroffen wäre. Was denkt ihr, was der mit dem gemacht hätte? Wir müssen mal gucken, was die teilweise gemacht hat. Wisst ihr, wir sind ja eine humanistische Gesellschaft. Die Hinrichtungsarten der Antike, die sind nicht so ganz ohne gewesen. Man hat dich an die Zeherspitze aufgehockt, hat er bei lebendigem Leib die Haut runtergezogen, hat die kein Problem. Das haben selbst die christlichen Templer gemacht. Ich weiß von Büchern, ob es gestimmt hat, ob sie wirklich so schlimm waren, aber die sagen, das haben alle gemacht. Man hat die Leute gepfählt. Man hat ihr einen angespitzten Stock durch die Eingeweide, haben die aufgespießt, dass oben zum Kopf rauskommt. Also ich sage es mal hart, ich möchte ausdrücklich so dramatisch sagen, wenn der hier versagt hätte, der hatte ein Risiko von letzter Bedeutung. Der Pharao hätte mit dem nicht gespielt. Der hätte nicht bloß wieder ins Gefängnis geworfen. Wisst ihr, er hat hier mit der letzten Instanz zu tun. Und jetzt muss bei Gott etwas geschehen sein. Gott muss diesen Menschen, diesen Josef, so weit gebracht haben, dass er sich nicht mehr auf Menschen verlässt. Versteht ihr? Er war vor Gott sicher, dass Pharao, wenn er ihm das sagt, nichts tun wird. Und er war 100% sicher, dass seine Traumdeutung eintreffen wird. Wisst ihr, das sind jetzt die 10%, die vorher noch so waren, ach, Gedenke meiner, die sind weg. Jetzt hat ihn Gott so weit. Jetzt verlässt er sich nur noch auf Gott. Jetzt ist er so sicher, dass er, also ich weiß nicht, wie ihr das empfindet, wenn ihr die Texte lest. Er geht ja am Pharao gegenüber schon forsch vor. Also für einen Gefangenen, der gerade aus dem Gefängnis rauskommt, ist er ganz schön mutig. Aber das ist das, was Gott gewirkt hat. Das heißt, Gott hat jetzt seine Schulung abgeschlossen. Und jetzt geht der Pharao hin und sagt, nachdem er ihm jetzt einen weisen Rat gibt, 33, wisst ihr, er sieht nicht mehr sich. Wisst ihr, was das entscheidend ist? Er hätte jetzt sagen können, guck Pharao, und weil das auch eintreffen wird, mach mich zu deinem Verwalter, sagt er nicht. Er ist vollkommen demütig. Er sagt, Und nun möge der Pharao noch einen verständigen und weisen Mann sehen, um ihn über das Land Ägypten zu setzen. Und jetzt wirkt Gott, dass Vers 37 passiert. Diese Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Der Pharao sprach zu seinen Knechten, können wir einen Mann finden wie diesen, in dem der Geist Gottes ist? Merkt ihr etwas? Er erkennt, da ist was Übernatürliches. Er erkennt, das, was Josef tut, ist nicht von Josef. Merkt ihr? Josef, seine Fähigkeiten, das, was er als junger Schnösel rausgekehrt hat, sind weg. Er stellt nur noch Gott in den Mittelpunkt. Nachdem Gott dir dies alles mitgeteilt hat, also Pharao nimmt zur Kenntnis, Gott hat es dir mitgeteilt. Also muss Josef es so dargelegt haben, dass der Pharao gar nicht auf die Idee kam, dass es von Josef kommt. Ist keiner so verständig und weise wie du. Und dann setzt er ihn über das ganze Haus Ägypter und befiehlt, beugt eure Knie. Wieder ein Schattenbild auf der Herr Jesus, aber zweitens natürlich Erfüllung der Prophetie aus 1. Mose 37. Der erste Schritt, noch nicht der endgültige, der kommt dann. Er wird Regent über das ganze Land. Das musst du dir vorstellen. Das heißt, Gott geht jetzt hin und tut Gewaltiges. Er hat hier Frucht des Geistes, er hat hier Vollmacht. Jetzt bricht alles durch. Die Erziehung ist von Gott zurückgenommen. Jetzt bricht es so durch. Was ist dann der Fall? Dass es jeder sieht. In Ägypten war es so, es wurde bekannt gegeben. Wenn Gott dich erzogen hat und Gott dir Vollmacht gibt und Gott dir einen Dienst gibt und er ist mit dir zum Ziele gekommen, dann macht er so, dass der Letzte merkt, du brauchst nie Werbung für dich selber machen. Wenn jemand Werbung für sich selber macht, ist er bei mir meistens abgehakt, weil dann ist mir klar, dann ist die Erziehung noch nicht fertig. Wahrscheinlich funktioniert es gar nicht, weil die Erziehung noch nicht fertig ist. Und jetzt schickt ihm Gott, merkt ihr, Gott erfüllt jetzt 1. Mose 37, er schickt ihm seine Brüder. 1. Mose 42, Vers 6, Josef war Regent über das Land. Er allein verkaufte dem ganzen Volk des Landes Korn. Das heißt, Gott macht es so, er schafft ihm letzte Gerechtigkeit gegenüber seinen Brüdern. Da kamen die Brüder Josef und beugten sich vor ihm nieder, das Angesicht zur Erde gewandt. Jetzt ist 1. Mose 37 erfüllt. Gigantisch. Dramatisch. Vers 9. Und Josef dachte an die Träume, die er von ihnen geträumt hatte. Jetzt merkt er plötzlich, Gott hat mir die Träume gegeben. Gott hat mir das alles geschehen lassen. Und jetzt kommen seine Brüder. Jetzt streitet Gott, das ist 2. Mose 14, 13 und 14. Du wirst stille sein, Gott wird für dich streiten. Und jetzt beginnt es in Vers 10, sagt, mein Herr, deine Knechte sind gekommen. Sie demütigen sich jetzt vor Josef. Das heißt, Gott verschafft ihm letzte Gerechtigkeit. Du brauchst nie für dich sorgen. Das macht immer er. Du musst immer nur gucken, dass du mit dem Herr Jesus in Ordnung bist und dass du die Erziehung Gottes des Vaters an dir geschehen lässt. Mehr brauchst du nicht tun. Wisst ihr, und jetzt kommen dramatische Dinge. Ich springe jetzt in Kapitel 45. Und jetzt erklärt er seinen Brüdern, ich bin Josef. Das war für die zuerst mal ein Schock. Vers 5. Ist er vergebungsbereit? Oder ist er rachsüchtig? Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergesandt. 7. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden, um euch am Leben zu erhalten, zu einer großen Errettung. Und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott, er hat mich dem Pharao zum Vater gesetzt, zum Herrn über sein ganzes Haus, zum Herrscher über das ganze Land Ägypten. Natürlich eine Prophetie auf der Herr Jesus, der letztendlich von Gott her dann die ganze Welt beherrschen wird im tausendjährigen Reich, das ist keine Frage. Aber hier jetzt ganz klar, er sagt, ich bin euch nicht böse. Sie glauben es ja nicht, wenn er die Geschichte weiterliest. Sie glauben es ja nicht. Sie können nicht fassen, dass ihnen das vergibt, was sie ihm angetan haben. Aber er kann völlig vergeben. Warum? Gott hat ihm jetzt auch Erläuterung geschenkt bezüglich der Vergebungsbereitschaft. Er ist völlig bereit zu vergeben. Er hat keine Bitterkeit mehr. Merkt er? Jetzt merkt er erst, was Psalm 105 heißt. Er hat ihn geläutert. auf viele, viele Ebenen. Und die letzte Ebene war wohl völlige Vergebungsbereitschaft. Sie glauben es ja nicht, gell? Sie sind immer noch im Zustand, naja, ich sage es mal vorsichtig. Und jetzt siehst du etwas, das ist ein Einschub, das sieht man nur versteckt. 1. Mose 47. Jetzt geht Gott hin und benutzt Josef so, dass alle Leute in Ägypten um der Speisewille, die Josef gibt, ihm alles überantwortet. Und am Schluss geben sie ihm sein Leben. Sie werden zu Leibeigenen. Und das ist Gott, der letztendlich will, dass der Herr Jesus, der uns erkauft hat mit seinem Blut und durch seine Erziehung, dass es so weit kommt, dass wir Gott nicht nur das geben, was die Ägypter hier gemacht haben, zuerst Geld, dann das Vieh, dann die Äcker, dass sie am Schluss sich selber ihm hingeben. 2. Korinther 8, 5, sie gaben sich hin zuerst dem Herrn, dann uns, durch den Wille Gottes. Und dann letztendlich wirst du als Gläubiger, der du zu den Richtigen gehörst, wirst du im Land Gosen dort angesiedelt, wo Gott will. Das heißt, der Jesus, Josef ist Schattenbild für ihn, er kauft hier alles. Das Ziel ist immer, dass sie alles hergeben. Und das ist die Erziehung Gottes, dass du alles hergibst, dass er mit dir machen kann, was er will. Wenn das nicht geschehen ist, kann es sein, er nimmt die Erziehung nicht weg. Erziehung ist nicht negativ. Es war nicht negativ, dass er hier sein Kleid verloren hat. Das hat ein Stück von seinem Hochmut weggenommen. Es war nicht negativ, dass er in die Grube musste. Die Bibel sagt, in der Grube, da steht im Sacharja, schreist du noch am Blut. Es war nicht negativ, dass er nach Ägypten musste. Manchmal muss die Welt über dich herrschen. Muss Gott es zulassen, dass sie dich beherrschen, dich quälen. Im Beruf kann das passieren. Aber auch sonst. Manchmal muss er zulassen, dass du trotz deiner Gnadegabe, deinem Segen, den du hast, trotzdem verkannt wirst, wie im Hause Potiphars. Dass du wiederum vergessen wirst, wie im Gefängnis selber. Das alles muss Gott zulassen mit einem einzigen Ziel, dass du geläutert wirst. Versteht ihr? Ohne diese Erkenntnis wirst du dein Leben nie beurteilen können. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand das nicht begreift, geistlich, dass der im Preisgericht Christi aufschreckt, wenn er plötzlich alles sieht, was Gott getan hat und dann nur noch hauchen kann, was war ich für ein Narr, dass ich das nicht erkannt habe. Ganz viel von Rebellion, von Hader, wo wir nicht zufrieden sind mit Gott, ist ein Drama. Gott hat nur das Ziel vor 1. Mose 47. Wisst ihr, müsst ihr hier mal überlegen, wieso schreibt das Gott? Das interessiert doch niemand. Wieso schreibt er das in einem geistlichen Buch, dass die Ägypter alles hergegeben haben, bis sie am Schluss sich am Pharao, der ein Bild ist, und jetzt kommen wir wieder zur Bildersprache. Jakob ist ein Bild, letztendlich für den irdischen Vater, und der Pharao ist ein Bild für den himmlischen Vater. Letztendlich erkauft der Herr Jesus alles für seinen Vater im Himmel, für uns, auch uns. Und dann kann er auch mit uns machen, was er will. Und der Vater im Himmel, wenn wir ja das Eigentum Gottes sind, kann machen, was er will, egal was passiert. Wisst ihr? Und dann kommt in Hebräer 11, das ist jetzt auch interessant, wo dann Josef wieder genannt wurde, 21 und 22, so schließt sich der Kreis, durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an, wir werden den Segen gleich sehen. Durch Glauben gedachte Josef bei seinem Ende an den Auszug der Söhne Israels und traf Anordnung wegen seiner Gebeine. Er hat wieder die Zukunft. Er sieht, was wichtig ist für die Zukunft. Wisst ihr, er ist plötzlich nicht mehr, er jammert jetzt nicht, weil er sterben muss. Im Gegenteil, er sieht die Zukunft. Und jemand, der geistlich klar ist, sieht die Zukunft. Er jammert nicht wegen sich selber. Jetzt kommen wir zu etwas, das ist völlig dramatisch, 1. Mose 49 und 5. Mose 33. Ich möchte es nur noch kurz anreißen. Da sagt die Bibel über Josef, 1. Mose 49, 22. Josef ist ein junger Fruchtbaum an der Quelle, seine Zweige klettern über die Mauer hinaus. Er ist fruchtbar, weil er die Lektion gelernt hat. Jetzt plötzlich bringt er die Frucht des Geistes. Er ist an der Quelle. Er ist in Christus. Er hat die ganzen Segnungen. Jetzt wirken sie. Wisst ihr, der Unterschied? Er hatte von Gott her genauso Gnade. Gott hat ihm alles gegeben, aber er konnte nicht mit ihm zurechtkommen. Es konnte nicht wirken. Jetzt ist er an der Quelle. Jetzt wirkt Epheser 4, 11 bis 16. Jetzt wirkt Gott in ihn hinein. Zwar reizen ihn die Bogenschützen und beschießen und bekämpfen ihn. Du hast trotzdem Kampf, weil du von der Finsternismacht angegriffen wirst. Das kannst du nicht verhindern. aber sein Bogenblick unerschütterlich und gelenkig sind die Arme seiner Hände. Von den Händen des mächtigen Jakobs, vom Namen des Hirten des Felsens Israel, der Jesus selber, der Fels, lernt dich, wie du kämpfen musst. Wisst ihr, dann plötzlich kommt dieser Sieg. Er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnungen vom Himmel herab, mit Segnungen der Tiefe, die unten liegt, mit Segnungen der Brüste und des Mutterschoßes, mit Segnungen deines Vaters übertreffend die Segnungen meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt. Mehr gesegnet als die Segnungen meiner Voreltern, als des alten Bundes. Totale Fülle in Christus. Das ist jetzt alles da. Das war eigentlich immer da, aber Gott konnte es nicht geben. So wie du einem Kind zum Beispiel bestimmte Dinge nicht gibst. Messer, Gabel, Schere, Licht ist für kleine Kinder nichts. Und genauso sagt Gott, bestimmte Segnungen, bestimmte Wirkungen sind für Nepios, für unmündige Gläubige nichts. Die gibt er dir nicht. Das muss ich begreifen. Aber sobald du ausgereift bist, sobald du geläutert bist wie ein Josef, bricht das alles hervor. Sie sollen auf das Haupt kommen, auf den Scheitel des Geweihten. Da steht des Nasiräers, Nasir. Der Geweihte, der 2. Korinther 8, 5 macht. Sie gaben sich hin zum ersten Herr Jesus und dann uns. Jetzt kann er Gott dienen, ihrer ungeheuren Weise. Und jetzt müsst ihr mal die Stammbäume angucken und die Segenslinie. Zum Beispiel die Segenslinie und die Segnungen über die Stämme Israel sind bei manchen Stämmen unterschiedlich, die vermischt sind. Einmal positiv, einmal negativ. Aber Josef ist der, wo es nur positiv ist. 5. Mose 33, von Josef aber sagt er, sein Land sei vom Herrn gesegnet mit dem Köstlichen des Himmels, mit Tau, mit der Flut, die drunten ruht, mit der köstlichen Frucht, die in der Sonne reift, mit den köstlichen Früchten, welche die Monde sprossen lassen. Die Sonne der Gerechtigkeit der Jesus, selbst das mosaische Gesetz der Mund wirkt ihm zum Säger. Alles, was er in der Bibel liest, alles, was er ausführt, alles, was er Gott tut, wird letztendlich dazu bewirken, Vers 15, nämlich gesegnet zu sein mit dem Besten der uralten Berge, vom Köstlichen der ewigen Hügel. Epheser 1, Vers 3, gesegnet mit jedem geistlichen Segen. Es bricht alles durch. Und vom Köstlichen des Landes, das Land des Glaubens, die ganze Fülle der Gottheit, die der Jesus für dich hat, das Wohlgefallen dessen, jetzt kommt es, jetzt ist das Wohlgefallen dessen da, der im Dornbusch wohnt. Wer war im Dornbusch? Der Engel des Herrn, der Herr Jesus. Es komme auf das Haupt Josefs, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Da sagt die Bibel, er ist immer noch der Geweihte. Prächtig ist er wie ein erstgeborener Stier. Brutal. Warum kriegt Josef seine Söhne, Ephraim und Manasse, und die waren auch nicht so besonders, warum kriegen die das Erstgeburtsrecht von Ruben? Weil sie zu Josef gehören. Wisst ihr, und das bedeutet ganz einfach, wenn ich mir die Erziehung Gottes gefallen lasse, wenn ich mit Gott diesen Weg gehe, dann wird er mich läutern. Dass er mich und dich läutern kann, da muss er Wege gehen, die uns vielleicht nicht gefallen. Aber wir müssen beginnen, es zu verstehen und ihn zu anbeten für seine Erziehung und ihm dankbar zu sein, was er mich erleben lässt, wenn es noch so negativ ist. Vielleicht ist es für dich, ich sag mal so, das große Los. Wisst ihr, was das große Los war für den Josef? Dass er im Gefängnis war. Wisst ihr, warum? Ohne im Gefängnis zu sein, wäre er nie zum Pharao gekommen. Wisst ihr, da sagt jeder Mensch, das kann es nicht sein. Wir haben keine Ahnung. Die Führungen Gottes sind so gigantisch. Gott, der Vater, macht mit uns Dinge, die sind von letzter Herrlichkeit geprägt. Und er will eines, dass bei uns Gleiche passiert wie beim Josef, dass die Fülle des Segens in Christus sich in uns hineinergießt, dass wir uns vom Haupt Jesus Christus gebrauchen lassen können, dass alles funktioniert, dass wir wahrhaftig Geweihte sind und dass wir der Herr Jesus darstellen, dass wir die große Botschaft haben, Jesus allein. Von uns aus, Entschuldigung, glaubt doch nicht, dass wir so fromme Menschen sind, dass wir das tun würden. Wir tun das nie im Leben. Wir sind vom Sündenfall her so geprägt, dass wir das alles nicht tun würden, wenn Gott der Vater uns nicht helfen würde in seiner Gnade und uns erziehen würde. Vielleicht ist heute der erste Tag in deinem Leben, wo du mal auf die Knie fällst in der stillen Zeit und Gott dankst für die Führungen, die dir nicht gefallen haben. Wenn der Psalmist sagt, es kommen Tage, von denen wirst du sagen, sie gefallen mir nicht. Aber es heißt nicht, dass die schlecht sind. Nochmals, ob die mir gefallen, sagt gar nichts. Josef hat gar nichts gefallen und zwar alles total gigantisch. Obwohl sie nicht gefallen hat. Und dann bricht es durch. Wenn ihr nicht wisst, was ihr lesen sollt, lest 1. Mose 49, der Josef, 5. Mose 33, der Josef, Psalm 105, der Josef. Und dann seht ihr, das ist der Ratschluss der Ewigkeit für uns Gläubige. Und ich weiß nicht, ich weiß selbst bei mir nicht, gibt es hier ein Stück, wo noch geläutert werden muss? Sind Dinge, die vorkommen, bei mir passieren auch Dinge, die will ich nicht? Sind die von Gott, um mich zu läutern? Wenn das so ist, dann kann über die Lippen eines Gläubigen nur noch ein einziges Wort kommen. Das sei das Schlusswort dieser Verkündigung. Amen. Amen heißt, so geschehe es. Ich möchte beten. Vater im Himmel, wir beten dich an für diese herrliche Wahrheit, dass du alle Glieder im Leib deines Sohnes, den du für uns gegeben hast, mit diesem vollkommenen Opfer, dass du sie erziehst, dass du jeden von uns reinigst, dass du jeden von uns heiligst, dass du jeden von uns in diese Erziehungswege hineinführst, wo du einst Josef hineingeführt hast. Und der Jesus, es hat nur ein Ziel, dass du endlich mit uns zum Ziele kommst, dass du durch uns wirken kannst. Wir möchten uns beugen und auch um Vergebung bitten, wo wir hier gehadert haben oder dir aus der Schule gelaufen sind. Und Vater im Himmel, möchtet beten, wie es der Herr Jesus getan hat. Dein Wille geschehe. Amen.